keine Utopie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empathie ist keine Utopie. Mein Name ist Maria und ich sitze hier mit Lukas und Heiner und freue mich auf einen neuen gemeinsamen Austausch, und zwar heute zum Thema: Wie kamen wir persönlich zu dem Thema Empathie und was prägt unsere heutige Erfahrung und auch den heutigen Stellenwert von Empathie in unserem Leben und unserer Arbeit? Und dazu möchte ich gern Heiner die erste Frage stellen. Heiner, wenn du jetzt mal in deinem eigenen Leben weit zurückblickst, also natürlich nicht unglaublich weit, weil es ist ja noch nicht so lang, trotzdem eher an den Anfang deines Lebens wanderst, wann würdest du sagen, waren so die ersten Momente, an die du dich heute noch gut erinnern kannst, in denen Empathie eine wichtige Rolle gespielt haben?
Also da du mir gesagt hast, als kleines Kind weiß man gar nicht, was das ist und man spürt das nicht und das Gehirn ist noch nicht weit genug entwickelt, gehe ich nicht so weit zurück, aber ich gehe in die Schulzeit. Von Anfang an, ich wusste nicht, was Empathie ist, natürlich nicht, woher auch. Von Anfang an war es mir extrem wichtig, mit Schülern, Lehrern eine Ebene zu finden, auf der man sich wohlfühlt. Das heißt, wenn mir Schüler oder Lehrer, jetzt völlig egal, nicht sympathisch war, fiel mir das Reden mit diesem Typen schwer. Und das geht bis heute so. Aber damals wusste ich nicht, dass das mit Empathie zu tun hat, sondern mir war einfach jemand sympathisch oder nicht sympathisch. Das ist das eine. Und das zweite, und da setze ich das natürlich fort, ich habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand ungerecht behandelt wird, dann mache ich ungefragt meinen Mund auf, weil ich das nicht gut finde. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern teilweise ähnlich ausgeprägt, dass wenn die das Gefühl haben, ich oder andere behandeln jemanden aus der Familie oder nicht aus der Familie nicht so, wie sie das machen würden, dann gibt es Widerspruch. Und da muss ich sagen, ich glaube, da habe ich was richtig gemacht, wenn ich das mir heute betrachte. Damals kam das nicht immer gut. Also ich, und da erzähle ich auch gern ein eigentlich ein lustiges Beispiel, aber das kennzeichnet meinen Charakter. Wir waren auf Klassenreise, reine Jungsschule war das, wo ich war damals. Ich war 14 oder 15. Das war auf einer der Nordseeinseln. Und ich gehörte eigentlich zur Handballmannschaft, aber wurde dann auf die Reservebank gesetzt. Und ich parallel dazu hatte ich in dem Schulheim ein Mädchen kennengelernt, so, die mich sehr interessierte. Und habe ich mich sehr darüber geärgert, dass man mich auf die Reservebank gesetzt hatte. Und dann bin ich mit dem Mädchen verschwunden. Ich war nicht mehr da. Und da wurde ich, als ich dann wiederkam, also ich habe nichts Schlimmes gemacht, nicht missverstehen. Als ich dann wiederkam, gab es einen aus meiner Klasse, der anfing, mich zu hänseln. So nach dem Motto, guck dir den da an, da haut er mit Mädchen ab, der muss doch eigentlich hier und so weiter und so weiter. Und als wir dann wieder zu Hause waren, der saß neben mir auf der Schulbank. Ich habe den von dem Tag an völlig ignoriert. Ich habe mit dem nicht wieder gesprochen. Jetzt kann man sagen, also das ist ja auch eigentlich unmöglich, was du da machst. Man muss das doch besprechen und man muss doch einen Weg daraus finden. Nee, das hat mich so wahnsinnig darüber geärgert. Ich war gekränkt, alles Mögliche. Ich habe gesagt, mit dem Kerl rede ich nicht mehr. Das ist etwas, was ich bis heute erinnere und was sich im Laufe meines Lebens auch wiederholt hat. Das ist Teil von mir.
Was ich als, sagen wir mal, noch zusätzliche Frage an der Stelle interessant finde, weil du sagst, genau, es geht auch bis ins heutige, in die heutige Zeit. Hast du ein Beispiel, du musst ja natürlich keinen Namen nennen, nur halt irgendwie ein Beispiel, das vielleicht zeigt, dass du da auch heute an einigen Stellen jemand quasi neben dir auf der Schulbank sitzen hast, dem du einen kalten Rücken zuwendest. Gibt es da jemanden? Und wenn ja, was könntest du dazu erzählen?
Ja, da gibt es eine Person, die ich in meinem Personalberatungsgeschäft, ich sag mal, ich fange mal andersrum an, wir waren befreundet und ich hatte den Auftrag, einen Aufsichtsratsvorsitzenden für ein relativ großes Unternehmen zu suchen und habe ihn darauf angesprochen, habe mehrere Gespräche mit ihm geführt. Und er hat mir am Ende des Tages diesen Job zu verdanken gehabt. Ich habe ihn dahin gebracht, er wurde Aufsichtsratsvorsitzender. Und also wenn ich heute nachdenke, dann fange ich schon gerade wieder an, mich über diesen Kerl zu ärgern, weil das Erste, was er danach sagte, war: Willst du weiterhin mit mir zusammenarbeiten? Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Ich war in dem Unternehmen als Berater gesetzt. Und jetzt bringe ich den dahin. Und der stellt mir diese Frage. Da habe ich also ziemlich unwirsch reagiert und gesagt, ja, natürlich. Ja, ich frage, weil ich will einen Beauty-Contest machen mit meinem ehemaligen Kollegen Egon Zehnder. Wurde mein Hals natürlich richtig dick mit mir und einer dritten Search-Firma. Mach mir doch ein Angebot. Und dann habe ich gekocht, aber ich habe ein Angebot gemacht und dann rief er mich ein paar Tage später wieder an und dann sagte er, also Heiner, ich weiß ja, das wirst du jetzt nicht hören, ich habe mich für Zehnder entschieden. Ich habe es nur zur Kenntnis genommen. Und ein Bekannter von mir, der den auch kennt, der hat ihm dann gesagt, sag mal, also das Mindeste, was doch der Heiner erwarten kann, ist, dass du ihm das mal erklärst. Warum hast du denn das gemacht? Ach so, hat er gesagt. Ja, okay, ich rufe ihn an. Und dann hat er mich angerufen und mal fragte, ob ich am nächsten Samstag Zeit hätte. Er würde zufälligerweise in Frankfurt sein. Und da habe ich gesagt, mein lieber Jürgen, ja, komm um 11 Uhr an mein Büro. So, und dann kam er hier am Bischofsweg in mein Büro und dann fing er an so mit Smalltalk. Also, wie geht's denn deiner Frau und all dieser Quatsch? Habe ich gesagt, du, die triffst du doch heute Abend, also kannst du doch selbst fragen. Und dann habe ich wiederum gesagt, weißt du eigentlich, was der größte Fehler in meinem Berufsleben gewesen ist? Dann guckt er mich an, versteht die Frage nicht. Und dann hat er gesagt, nee, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sage ich es dir jetzt. Dich auf diesen Job zu bringen. Und damit ist das Gespräch jetzt beendet und da ist die Tür. Ich habe ihn rausgeschmissen und ich würde niemals wieder mit dem ein Wort wechseln. Das ist mein konsequentes Verhalten, das nicht immer gut ist, aber ich kann nicht anders.
Und ich vermute, dir fehlt an der Stelle die Empathie der anderen Person, richtig?
Ja.
Kann ich gut mitfühlen.
Und ich würde es immer wieder tun, weil ich würde so nicht handeln. Ich käme nie auf die Idee, so zu handeln. Und das hat mich damals wirklich echt schockiert. Ja. Das scheint aber leider zuzunehmen. Also ich habe das auch von anderen gehört, dass so sagen wir, Loyalitäten und so, das hat schon stark abgenommen in den letzten 10 Jahren.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Also Loyalität grundsätzlich auch irgendwie Verabredungen, die auf Handschlag getroffen werden, das wird leider einfach immer seltener. Man kann mir nicht erklären, woran das liegt. Ich habe natürlich vereinzelt oder nicht vereinzelt, ich habe einige gute Freunde, bei denen das immer noch so ist, aber im Berufsleben auch Leuten, wo man gute Arbeit geleistet hat, wo man sich eigentlich versteht, die nach vorne hin so tun, als wäre alles super, als wären sie super zufrieden. Kann man eigentlich nicht damit rechnen oder kann man zumindest sich nicht sicher sein, dass da irgendwie nochmal eine Zusammenarbeit zustande kommt? Also, die können genauso gut beim nächsten Mal irgendwie zu dem nächsten gehen, nur weil er ein paar tausend Euro weniger zahlt oder ein paar tausend Euro weniger möchte. Also, da ist heutzutage alles möglich, ja. Die Erfahrung haben wir leider auch schon gemacht.
Maria, geht es dir auch so? Hast du diese Erfahrung auch gesammelt?
Ich überlege gerade, sagen wir so, ich bin da vielleicht ein, also sicher ja. Ich glaube, ich bedanke mich innerlich für solche Momente. weil mir das einfach so unglaublich wichtig ist, mit Menschen eine ehrliche und tiefe Bindung zu haben. Im privat-persönlichen wie im beruflichen. Weshalb mir ist einfach das, was jetzt gerade zum Beispiel Lukas sagte mit dem Handschlag, weshalb ich eigentlich mit jedem Kunden, selbst wenn man es legal teilweise nicht kann und man halt irgendwas unterschreiben muss, dieser Zettelpapier trotzdem, also niemals, kein Mensch weiß, wo er liegt und wie er aussieht, weil es einfach nicht wichtig ist, weil man zusammenarbeitet auf einem emotional verbundenen Level. Man weiß, was man zusammen erreichen will. Wenn man merkt, das passt nicht mehr zusammen, das kann ja auch ganz ehrlich passieren, ohne dass das deswegen was an der Beziehung ändern muss, dann kann man das auch sein lassen, ohne dass man hierfür mehr Werkzeug braucht, als einfach das, sagen wir mal, wirklich einfühlen in den anderen. Wie geht's dem wohl damit? Ja, wie passt das? Wie sehr würde das passen? Wie müssen wir miteinander darüber reden, wenn was nicht mehr so funktioniert? Damit auch wenn getrennte Wege wichtig sind und der richtige Weg sind, getrennte Wege in einer emotional intelligenten Weise zustande kommen.
Ja, aber genau das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Auch das erlebe ich ja heute häufiger als früher, dass die Menschen dir nicht erklären, warum sie nicht mehr mit dir arbeiten wollen. Da stehst du davor und sagst, ich will doch nur verstehen, sag's mir doch. Ich kann doch daraus lernen und habe ich dann Fehler gemacht oder was auch immer. Aber das wird, die haben irgendwie, als wenn die feige sind, sie wollen dir die Wahrheit nicht sagen. Wie auch immer. Ja. Das kann ich auf den Tod nicht vertragen.
Ich glaube, das ist so eine Kombination aus fehlender Empathie, fehlender Wertschätzung. Also ich habe auch das Gefühl, dass es durchaus Leute gibt, die gar nicht das Bedürfnis haben, dass die andere Person in der Zusammenarbeit sich auch wohlfühlt. Sei es einfach im Prozess, in der Kommunikation oder eben natürlich auch im Monetären oder im Honorar, denen ist es komplett egal. Die sagen einfach nur, nee, wir möchten das jetzt so durchsetzen, wie wir das wollen. Entweder du ziehst mit oder wir gehen zum Nächsten. Und da zählt es nicht, ob man dann davor irgendwie eine Vereinbarung getroffen hat und gesagt hat, ja, wir wollen das gerne zusammen machen. Ich weiß noch, das war früher so, ab dem Moment, wo du gesagt hast, und von früher spreche ich jetzt vor ein paar Jahren, ja nicht vor irgendwie 20 Jahren, wenn du gesagt hast, wir machen das zusammen, dann war das klar, man macht zusammen und man findet eine Lösung, die für beide passt, um das gemeinsam umzusetzen. Ob jetzt der eine da, ob man irgendwie beim Honorar irgendwie schraubt oder am Prozess schraubt, an der Schnelligkeit schraubt, an den Leuten, die man drauf sitzt, schraubt oder einfach an der Kommunikation irgendwie zueinander findet. Aber man hat einen Weg gefunden, um es gemeinsam zu machen. Und inzwischen hast du immer wieder Leute, die einfach sagen, nee, entweder my way or no way. Und das finde ich echt ganz, ganz, ganz extrem schwierig. Und das ist auch dann Situationen, in denen ich mich dann auch überhaupt nicht wohlfühle und dann auch ehrlicherweise lieber auf das Projekt oder die Suche verzichte, als mir da irgendwie die nächsten Monate noch den Kopf drüber zu zerbrechen.
Ja. Komplett. Also das muss ich auch sagen, das geht mir genauso. Weshalb ich, glaube ich, tatsächlich nicht sehr oft in so Situationen bin, dass ich dann sehr enttäuscht werde. Denn ich habe mir wieder eine Fähigkeit angeeignet, die ich als Kind gut konnte und die ich sicher auch dazwischen gut konnte, die nur eine streckenweise nicht gebraucht werden. Im Mathematikstudium brauchte man die nicht essentiell, um erfolgreich zu sein. Und zwar wirklich, ich nenne das jetzt mal umgangssprachlich, auf den Bauch zu hören. Mhm. Also das heißt, wirklich gut zu prüfen mit allen Sinnen, wie geht's mir in dieser Beziehung, in diesem Gespräch, in diesem Moment mit diesem einen Menschen, mit diesen mehreren Menschen, also mit diesem Umfeld, in dem ich mich vielleicht vorhabe, weiter zu bewegen. Und dazu gehört zuhören. Zuhören heißt auch nonverbal zuhören, heißt beobachten. Heißt eben alle Sinne anschalten und sich mal so in so eine Vorstellung zu begeben, wie wäre das denn, wenn wir zusammen ein Problem hätten, zum Beispiel. Ja, wie wäre das denn, auch wie schön wäre das denn, wenn wir diese und jene Sachen zusammen machen? Und sobald ich diesen Wunsch verspüre, dass ich mir vorstelle, oh, wäre das schön, wenn wir das zusammen machen würden, ne, weiß ich, wo ich meine Lieblingskunden oder wo ich meine Kunden habe. Deswegen sind irgendwie, würde ich tatsächlich sagen, alle meine Kunden irgendwie Lieblingskunden, weil ich mir diese Vorstellung ganz früh schon aneigne. Und da, wo mein Bauch anschlägt und ich mir das irgendwie schwer vorstellen kann, ich durch Wunderhand meistens dann doch die Finger von lasse. Das, Das ist eine gewisse Art von Selbstwirksamkeit, bei der ich festgestellt habe, dass sie mir gut tut und dass sie am Ende auch dem Ergebnis gut tut. Denn da, wo ich nicht gut hingehört habe, bin ich sicher auch schon auf die Nase gefallen. Und deswegen merke ich einfach, wie unglaublich wichtig das ist für mich. Und wenn ich dann auch vielleicht dreimal die Anzeichen rational und kognitiv überarbeitet habe, weil es ja auf dem Papier so gut aussieht, ja, oder es doch jetzt theoretisch gut sein müsste, ich dann zumindest in einem dritten Schritt doch nochmal den Rückzieher mir erlaube zu machen, auch wenn das vielleicht dann spät klingt.
Also das kann ich nur und wirklich nur unterschreiben. Und ich habe ein Prinzip in meinem Berufsleben immer gehabt, wenn ich das Gefühl habe, mit der Person, die mir gegenüber sitzt, nicht wirklich klarzukommen, dann arbeite ich mit der Person nicht. Ich habe Aufträge abgelehnt, weil mir die Person schlicht und einfach unsympathisch war, für die ich arbeiten soll. Ich kann es nicht. Ich kann für eine mir unsympathische Person keine Menschen suchen. Wie soll das funktionieren? Ja, ich bringe mich ja voll ein. Ich bringe mich emotional ein. Und ich kann doch nur für jemanden suchen, der mich überzeugt, für den ich arbeiten würde, wenn ich ein Angestellter oder ein Kollege wäre. Und so ist es doch als Berater ganz genauso. Das führt doch nur zu Frust, für solche Personen zu arbeiten. Und deswegen habe ich immer gesagt, dann lasse ich lieber die Finger davon.
Mhm. Ja. Lukas, wie ist es bei dir?
Ja, genau gleich. Also ich habe für mich immer gemerkt, das ist ein ganz klares Indiz bei mir. Ich meine, erstes Gespräch geht man schnell ein, ja, dass man dann einfach mal sich kennenlernt. Und meistens gibt es ja dann auch ein Folgegespräch. Und wenn ich merke vor diesem Folgegespräch, ich bin irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unruhig oder irgendwie ein schlechtes Gefühl oder bin irgendwie vielleicht auch aufgeregt, was eigentlich nicht zu mir passt, weil ich das eigentlich nie bin in Gesprächen, dann weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Dann weiß ich, dass irgendwie ich mit dieser Person nicht klarkomme, weil ich kenne die Klienten, mit denen ich arbeite, mit denen ich eine freundschaftliche Beziehung habe, da freue ich mich auf unsere Joe Fixes, da freue ich mich darauf, wenn wir die Kandidaten vorstellen. Da weiß ich einfach, selbst wenn man vielleicht mal daneben liegt, redet man drüber, passt es an und dann kommt man zum Ziel. Ja, aber wenn du halt jemanden hast, wo du schon eigentlich vor dem Gespräch in so ein bisschen so einer Stresssituation bist, dann ist das für mich ein klares Indiz, mit der Person will ich nicht arbeiten, weil dafür mache ich den Job ja nicht, dass ich da irgendwie Angst haben muss vor irgendwelchen Gesprächen mit potenziellen Klienten. Und da habe ich ja zum Glück auch den Luxus, dass man sich das dann doch irgendwo aussuchen kann. Meistens.
Also ich habe mal ein wunderbares Erlebnis zu meiner Zehnerzeit gehabt. Das ist ja viele, viele Jahre her. Als meine damaligen Pariser Partner mich anriefen und sagten, Renault hat ein Problem in Deutschland. Fahr doch da mal hin nach Brühl und red mal mit dem General Manager dort. Das habe ich natürlich gemacht. Und dann komme ich da hin und dann sitzt da ein arroganter Franzose vor mir. Also ihr kennt ja vielleicht auch arrogante Franzosen, denn die sind in Arroganz ja nicht zu übertreffen. Und dann habe ich in dem Augenblick entschieden, nee, für den arbeite ich nicht. Und dann war das Thema zu Ende, habe ich meine Kollegen in Paris angesagt, Leute, no. Da sind die, also ein Sturm der Entrüstung, unser größter Klient, das kannst du nicht machen. Ich sage, doch, das kann ich sehr wohl machen, weil ich bringe keine Leistung. Für so einen Typen kann ich nicht arbeiten. Ich kann euch einen Kollegen von mir schicken oder sonst was, aber ich mache das nicht.
Ja. Und wenn ich jetzt so an das Thema Mitfühlen denke, also diese Leistung bringen, was du gerade nennst, Heiner, die empfinde ich auch am höchsten, wenn ich wirklich mit dem Umfeld mitfühlen kann. Und das ist jetzt, bei mir ist es jetzt nicht immer, manchmal sind es einzelne Personen im einzelnen Coaching, das ist jetzt, das ist ein Bereich. Die meisten Fälle sind ja eher, sagen wir, ein ganzes Unternehmen, wo ich dann mit der Führungsspitze arbeite in irgendeiner Form. Und wenn ich mitfühle mit deren Herausforderungen, Tagesgeschäft, auch Herausforderungen untereinander, also ja, da spielt ja ganz viel rein, als natürlich dann auch wieder individuell und da wirklich mitgehen kann, da kann ich dann zum Beispiel auch wirklich gut sein in meinem Beruf. Und das Das ist das, was sich für mich auch wirklich als der für mich jetzt persönlich wertvollsten Hebel rausarbeitet, dann auch in aller Ehrlichkeit genau die richtigen Sachen benennen zu können, wenn es darum geht, was zu benennen oder die richtigen Fragen zu stellen. An den richtigen Stellen auch wirklich stabil zu bleiben, wo es vielleicht unangenehm ist, wo ich das sage, ach nee, passt schon oder machen wir wann anders. Das sind ja meistens die Dinge, die dann, die gerne umschifft werden, ne? Da kann ich dann wirklich auch gut sein, was mich ja auch Mut und Energie kostet. Nur in einem empathischen Verbundensein mit anderen ist es eben kein Energieverlust, sondern danach auch wieder ein Energiegewinn. Wenn ich gegen Windmühlen renne, dann ist das plötzlich ein Riesenenergieverlust, wo ich dann irgendwann nicht mehr spüre, wofür mache ich das hier eigentlich? Ja, also ich möchte hier keinen Gegner aufbauen, sondern ja, wir wollen ja ein Miteinander schaffen, wo wir uns gegenseitig verspüren, auch in unserer Intention, wie wir hier jetzt zusammensitzen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann spüre ich einen Riesenenergieverlust. Und das ist das, was du vielleicht, Lukas, meintest mit deinem zweiten Meeting. Ja, davor dann irgendwie aufgeregt zu sein oder anderweitiges Zeichen von deinem Körper zu bekommen. Bei mir ist es dann auch so. Da merke ich, ich bin am Abend fix und alle. Und da sitze ich dann wirklich und nehme die Zeit und überlege, was ist hier nicht richtig. Mhm. Und da geht es weniger um die Herausforderung, denn Herausforderungen gibt es überall, im fachlich-sachlichen und auch im Miteinander, sondern eher darum, was ist hier vielleicht nicht mehr richtig in der Verbundenheit mit diesem Team zum Beispiel.
Du hast natürlich viele Menschen, die das nicht umsetzen können, die Angst davor haben, mal klare Kante zu zeigen, klare Meinung zu äußern und hoffen, dass sie irgendwie da durchkommen, weil auf der einen Seite wollen sie natürlich das Geschäft nicht verlieren. Das verlieren sie in dem Augenblick, wo sie sagen, ich will nicht mehr, ist ja klar. Und da kann ich nur sagen, du musst einfach dir selbst treu bleiben. Wenn du das nicht tust, dann sinkst du ab in die Beliebigkeit und dann bist du richtig austauschbar.
Ja, da kann ich dir noch 100% zustimmen. Wie war das denn bei dir, Lukas, auch nochmal zurückblickend in die Vergangenheit? Was für Momente fallen dir denn so ein, wenn du überlegst, ja, so habe ich mich als ob Kind oder Jugendlicher verhalten, gefühlt? Ja, da war Verbundenheit oder zumindest also eben dieses Thema Empathie, also das Mitfühlen mit anderen war ein wichtiger Bestandteil, entweder dir gegenübergebracht oder du anderen gegenüberbringend. Und das prägt dich bis heute.
Ja, ich habe doch tatsächlich vorher darüber nachgedacht, als der Heiner seine Geschichte erzählt hat. Ich glaube, weil natürlich wird man mit Empathie geboren, aber Marie, wie du schon gesagt hast, muss man es bis zu einem gewissen Punkt auch lernen. Und ich glaube, bei mir gab es schon einen ganz, entscheidenden Punkt in meinem sehr jungen Leben, wo ich dann gemerkt habe, was mein Verhalten eigentlich auch teilweise auslöst auf andere, ohne dass ich es überhaupt mitbekomme. Und da war es natürlich auch, wie es so ist, wenn man jung ist, ging es auch irgendwie um ein Mädel. Und ich war ja in der Fußballmannschaft und war immer so, sage ich mal, ein relativer, ich sage jetzt mal, ein Rowdy bis zum gewissen Punkt. Also war halt immer sehr sportlich irgendwie unterwegs, rumgerannt. Ich will jetzt nicht sagen, Leute geschubst, aber wenn ein Ball jetzt mal irgendwie im Weg war, dann bin ich schon auch mal schnell an jemanden vorbeigerannt. Ja. Und dann habe ich mal ein Mädel sozusagen angerempelt beim Vorbeirennen beim Fußball und habe da überhaupt gar nicht darauf reagiert, weil ich so fokussiert war auf meinen Ball und dass ich dieses Tor schießen wollte, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Habe dann das komplett vergessen gehabt, komme nach Hause, ruft mich meine Mutter an, beziehungsweise meine Mutter war da, spricht mich an, dass die Mutter von ihr sie angerufen hat. Und dieses Mädel war wohl anscheinend irgendwie, hat sich in mich damals verliebt und die hat das extrem getroffen, dass ich durch mein Verhalten, also sie geschubst habe und danach eben mich nicht entschuldigt habe, nicht reagiert habe, war die da wirklich auch am Boden zerstört. Also die war zu Hause und hat deswegen geweint. Und da habe ich zum ersten Mal mich sozusagen auch dann wirklich relativ schnell reinversetzt in diese Person, also in das Mädel und habe verstanden, wie ich mich jetzt fühlen würde, wenn mir etwas Ähnliches passiert wäre. Und dann bin ich am Tag danach hingegangen und habe mich bei ihr entschuldigt und habe gesagt, es tut mir super leid und es war nicht meine Absicht und ich war einfach nicht, wusste nicht, was für Auswirkungen das auf dich haben kann. Und dann sind die Eltern tatsächlich danach auch nochmal zu meiner Mutter gegangen und haben sich bedankt und haben gesagt, was für einen tollen Sohn und wohlerzogenen Sohn sie da großgezogen hat. Und das war für mich schon ein entscheidender Moment, wo ich gemerkt habe, man ist teilweise auch damals in jungen Jahren, das ist ja dann in der Karriere auch so, man ist dann irgendwie so fokussiert auf eine gewisse Sache, dass man dann vielleicht gar nicht mitkriegt, was gewisse Art und Weisen in deinem Verhalten für Auswirkungen hat auf andere Personen. Und seit diesem Moment habe ich immer extrem darauf geachtet und habe immer eben versucht, mich auch in Leute hineinzuversetzen und zu verstehen, wie die sich jetzt teilweise fühlen könnten, sei es Mitarbeiter, sei es Kollegen, sei es Geschäftspartner, sei es Freunde, sei es die Freundin. Und das, für mich war das ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe am Ende des Tages, wie wichtig mir dann auch Empathie tatsächlich ist. Und ich glaube ehrlicherweise, dass ich durch fehlende Empathie meines ehemaligen Chefs in die Selbstständigkeit gekommen bin. Also weil ich wirklich in der Rolle, wo ich damals war, relativ schnell relativ viel machen durfte, viele Freiheiten hatte und der Gründer der Firma meiner Meinung nach überhaupt gar keine Empathie hatte und besonders auch in meine Richtung das 0,0 gezeigt hat. Das heißt, mir hat die komplette Wertschätzung gefehlt. Der hat sich überhaupt nicht interessiert für meine privaten Themen, meine privaten Probleme oder auch meine Ziele. Null. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, also hier bleibe ich jetzt länger nicht. Und ich mache mich selbstständig und versuche dann das aber entsprechend auch mit Empathie auf meine eigenen Mitarbeiter, auf meinen Geschäftspartner, auf meine Kollegen dann eben anderweitig umzusetzen. Und ich glaube, wenn das nicht so tief in mir verankert gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht jetzt hier, heute da, wo ich bin.
Schöne Geschichte auch. Ja, so diese, und dass du dich, wie du dich da auch daran erinnerst, dass du angefangen hast, da erstmal überhaupt zu sagen, oh, jetzt gehe ich mal in die andere Person hinein und überlege mal, wie wäre es denn, wenn mir das jetzt so passieren würde? Ja, wie würde ich mich damit fühlen? Das ist ja im Prinzip genau das. Es klingt so einfach und viele machen es nicht. Und du sagtest auch, was wichtig ist, wenn wir so fokussiert sind, beziehungsweise wenn es uns selbst schlecht geht, also das kann man erweitern, oder wenn wir einfach emotional in einem sehr hohen Arousal stecken, also uns unglaublich ärgern zum Beispiel, sinkt auch nachweislich die Empathie, beziehungsweise geht auch fast auf null runter, ist auch, sagen wir mal so, für uns als Menschen zum Überleben richtig so, denn wir brauchen keine Empathie in dem Moment, in dem wir vielleicht kämpfen müssten. Ja, oder davonrennen. Da ist das einfach eine unterpriorisierte Fähigkeit. Nur müssen wir ja nicht immer kämpfen, da wo wir uns ärgern zum Beispiel. Und gleichzeitig finde ich, habe ich persönlich damit sehr hohen Frieden geschlossen, wenn andere Leute mir gegenüber sich, sagen wir mal, emotional nicht intelligent verhalten und dann, wo ich auch spüre, die spüren mich nicht, also die Empathie fehlt, also beides zusammen. Wenn ich merke, die haben selbst wahnsinnig viele Probleme zum Beispiel. Auch in dem Moment des Ärgers, ja, also der Klassiker irgendwo, keine Ahnung, ein Zug fährt nicht oder also solche Momente, die man sich vorstellen kann, ja, wo irgendjemand unglaublich in Panik ist, in Ärger, in aufgelöst mit der Welt, da erwarte ich nichts von jemand anders. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, dass ich diese Akzeptanz gefunden habe, denn das passiert stetig, ständig. Also auch bei guten Freunden kann sowas passieren, wenn jemand wirklich sich ärgert oder am Partner. Dann darf ich in dem Moment, also bin ich froh, dass ich das dann nicht so persönlich nehme, sondern wirklich dem auch die Zeit gebe, die es braucht, um sich wieder abzubauen. Wenn dann hinterher immer noch keine Empathie entgegenkommt für etwas, dann ist es für mich etwas, was mehr Wert annimmt. Nur weil in dem Moment jemand jetzt gerade sauer ist oder eben wirklich ihm oder ihr es richtig schlecht geht, nehme ich es jemanden noch nicht übel, vor allem wenn ich weiß, jemand kann das. Ja, oder wenn es mir nicht wichtig ist, wie in einem Zug, wenn ich jemanden nicht kenne, dann ist mir das egal am Ende des Tages. Ich muss mit der Person keine Beziehung aufbauen. Also das ist auch so für mich persönlich ein Learning über die Zeit gewesen. Das hat mich früher viel mehr getroffen, wo ich auch sehr radikale Entscheidungen getroffen habe. Vielleicht manchmal ein bisschen zu früh und ein bisschen zu unüberlegt, weil das nicht Ausdruck der Verbindung war, sondern einfach Ausdruck dessen, dass die andere Person nicht besser konnte.
Ach, da habe ich noch ein kleines, nettes Beispiel, das muss ich ganz schnell erzählen. Ich war ja vor der Personalberatung, war ich in der Baumaschinenindustrie und ich war, glaube ich, 27 bei einem Düsseldorfer Baumaschinenhersteller, den es heute nicht mehr gibt. war Exportleiter und berichtete an meinen Chef, den Marketing- und Vertriebsvorstand. Das war ein Dreiervorstand. Und die anderen beiden hatten dann beschlossen, meinen Chef zu beseitigen. Also die kamen mit dem nicht klar und haben ihn rausgemobbt. So, und was habe ich gemacht? Ich bin zum Vorstandsvorsitzenden gegangen und habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt, nämlich dass ich das überhaupt nicht tolerieren kann. Ja, daraufhin musste ich mir einen neuen Job suchen, aber das war mir völlig egal. Ich musste das den beiden sagen. Das war für mich, ja, das war wichtig.
Und aus heutiger Sicht, was würdest du anders machen, wenn du was anders machen würdest?
Genau wieder so machen. Mhm. Genau wieder. Ja. Weil das bin ich. Ja, ja. Ich kann das nicht vertragen, wenn aus meiner Sicht jemand ungerecht behandelt wird, egal ob das mein Chef ist, ob das ein Kollege ist oder ob das ein Mitarbeiter ist. Ich kann es nicht vertragen. Und manchmal zieht man dann den Kürzeren, weil die anderen mächtiger sind, aber meistens langfristig, glaube ich, zahlt es sich aus. Weil ich bin immer ich selbst geblieben.
Ja, mir fällt gerade auch noch eine eigene Geschichte ein, die ich heute schon anders machen würde. Und zwar war ich da als junge Beraterin auf so einen Fall gesetzt, im CFO-Bereich ein Forecast-Tool anzugucken. Und es war vom CFO selbst beauftragt. Und naja, sagen wir mal mit einem rein rationalen Herangehen, so was ist da gut an dem jetzigen, was funktioniert da alles nicht, haben wir festgestellt, okay, vieles funktioniert nicht. Und haben das mal aufgezeigt. Und ich war da, die, sagen wir mal, also in meiner jungen Consultant-Rolle diejenige, die das auch ausgeführt hat. Und ich kann mich erinnern, ich saß dann mit dem CFO und einem Mitarbeiter von ihm im Raum. Und ich dachte ja, also sagen wir mal, auch wirklich relativ unempathisch in diesem Moment, dachte ich, na, das ist mein Auftrag. Und ich berichte jetzt mal das Ergebnis. Und das Ergebnis war quasi, also jetzt in Kurzform, sowas wie, so wie es jetzt ist, funktioniert es gar nicht. Nicht gut, müssen wir anders machen. Und dann wurde der richtig, richtig sauer und hat sich persönlich angegriffen gefühlt und wollte mit mir nicht mehr sprechen. Also das war quasi das Ergebnis. Und sagen wir so, es hat mich sehr zum Nachdenken verleitet, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, das war doch mein Auftrag. Und nachher auch in Gesprächen mit meinem extrem guten Senior-Partner, der das, glaube ich, auch in der Gesamtschau sehr gut verstanden hat, was da passiert hat, bin ich schon dahinter gestiegen, dass es nicht darum ging, jetzt da das am Ende zu benennen. Ja, und das Ergebnis wäre sicher das gleiche geblieben vom, also was es jetzt reine Tool betrifft. Nur jemanden direkt ins Gesicht zu sagen, jemand, der das vielleicht selber aufgebaut hat. Ja, so manche Sachen vielleicht, ihm selber vielleicht peinlich sind, dass die so einfach, oder sind einfach so passiert, nicht gut aufgepasst, keine Ahnung. Also die sind so in der Genese. Und ich sag dem im Raum vor einem Mitarbeiter, dass er im Prinzip etwas nicht gut gemacht hat in einer Form, da war ich ja selber noch auch super jung. Also ja, so da sitzt man da jemand gegenüber, der 30 Jahre länger auf dem Buckel hat und haut dem einfach mal so hin. Das ist nicht gut, das müssen wir anders machen, das weiß ich besser, ja, in Übersetzung. Das wüsste ich aus heutiger Perspektive, das würde ich so nie wieder machen, weil mir klar wäre, ich muss den ja erstmal dazu abholen. Ich muss erstmal verstehen, was verbindet ihn mit diesem Produkt, das da ist. Also was, ja, und wenn ich rausfinden würde, gar nichts, okay, dann kann man das so machen. In den meisten Fällen ist es halt nicht gar nichts, sondern dahinter steckt irgendwo eine Geschichte. Und daraus habe ich extrem viel gelernt, weil ich für mich verstanden habe, da musst du besser spüren, überhaupt, also dann kannst du darüber reden, ne? Nur erst musst du spüren, wie es dem anderen damit geht, weil das ist ja irgendwas Sensitives. Und zweitens auch in dem, wie ich es, sagen wir mal, dann rausbringe, also diese emotionale Intelligenz, da brauchte ich auch noch eine ordentliche Schulung. Und die hatte ich damals halt noch nicht. Und das ist, da war ich sehr froh, dass ich das so erlebt habe. Und ich war auch sehr froh um seine Reaktion, weil am Ende hat sie mir echt geholfen, genau an diesen Punkten extrem stark zu arbeiten.
Aber was glaubst du, wie viele Menschen es gibt, die genau das nicht können? Weil sie selbst die Kritik nicht auf sich beziehen und sich immer wieder so verhalten. Da gibt es unendlich viel. Ob das jetzt Berater sind, andere Führungskräfte sind, die sind so. Da ist wahrscheinlich auch ein großer Mangel an Empathie. Denn sonst würden sie ja zuhören und das auch hoffentlich dann verinnerlichen. Aber die Mehrheit, würde ich mal sagen, ist da nicht sehr lernfähig.
Das, also ich weiß nicht, inwieweit das wahr ist. Da fehlt wahrscheinlich so der Messgrad. Meine Beobachtung wird es auch so wiedergeben. Ich sehe, dass wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen sind. Ich fühle, wir könnten noch Tage über das Thema weiterreden, wie vorher auch immer. Wir müssen trotzdem zu einem Ende kommen. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Ich bedanke mich bei euch, Heiner und Lukas, für das schöne, interessante, tiefe und ehrliche Gespräch mit euch zu diesem persönlich behafteten Thema hinsichtlich Empathie und den eigenen Erfahrungen. Wenn euch, liebe Zuhörer, dir, lieber Zuhörer, diese Folge gut gefallen hat oder generell unsere Serie uns gut gefällt, gebt uns gerne eine Bewertung ab, schreibt uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns über jede Art von Reaktion und Interaktion mit dir. Und damit sagen wir auf bald.
Auf bald. Ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Empathie ist keine Utopie.